Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 6.9.2007 ist Rana Levin. Liebe Hörerinnen und Hörer, immer an jedem ersten Donnerstag im Monat und mittwochs Mitte des Monats senden wir für Sie die Esperanto-Welle über NB Radio Treff 88,0.
Kai ekonu tutan mondon la infanoin laŭte kantu novajn arbojn ĉie plantu. La infanoj amu bestojn, ne ĝojaj faru festojn. La infanoj ŝirmu teron, ĉiam diru nur la veron.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie recht herzlich aus dem Studio 1 von NB Radio Treff zu unserer Direktsendung Esperanto-Welle. Im Studio sind heute Werner Pfennig und Werner Levin. Und wir grüßen recht herzlich unseren heute verhinderten René Philipp, der sonst für uns die Technik bedient. Wir haben heute wieder die verschiedensten Themen aus der Esperanto-Welt für Sie bereit, aus unserer Region, aus Deutschland und aus der ganzen Welt, Lana. Und womit wollen wir heute anfangen?
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir fangen an mit dem Esperanto-Verein Neubrandenburg. Wir finden uns, oder Sie finden uns, im Internet unter www.esperanto-nb.de. Das ist ein ganzes Buch, ein ganzes Angebot. Aber wir reden erst einmal über den letzten Vereinstreff, den wir im August absolviert haben, Werner und liebe Hörer. Und zwar haben wir mal einen Ausflug gemacht. Das passiert sehr selten, eigenartigerweise. Das werden wir künftig wohl öfter machen. Und wir haben uns entschlossen, die alte Residenzstadt Neustrelitz zu besuchen. Sonst fährt man immer sehr weit weg nach New York und nach Amsterdam oder
zum Südpol
oder wie der Bundeskanzler nach Grönland.
Ja,
und wir fahren nach Neustrelitz. Warum wohl? Wir haben uns Folgendes gedacht. Bei einem Gespräch zum Vereinstreffen wurde geäußert, warum wollen wir nicht mal in diese alte Stadt oder junge Stadt Neustrelitz fahren? Sie heißt ja Neustrelitz. Ist so etwas über 300 Jahre alt, wenn überhaupt. Und da haben wir uns also aufgemacht und sind dorthin gefahren mit einer kleinen Autokarawane und haben uns, ja, was macht Esperanto eigentlich mit der Residenzstadt, mit dem Großherzog und so weiter, was haben wir damit zu tun? Eine ganze Menge. Denn wenn wir Esperanto-Freunde hier wirken vor Ort, dann haben wir natürlich viele Gäste aus dem Ausland. Und diese Gäste möchten nicht nur sich anschauen, unsere Briefmarkensammlungen oder unsere vielen Bücher oder den Garten mit den Katzen, sondern sie möchten einfach mal die Umgebung kennenlernen und unsere Geschichte erkennen. Und nun ist ja das Herzogtum Strelitz erst vor über 300 Jahren gegründet worden durch einen Erbfolgevertrag, wollen wir auch nicht weiter eingehen. Also ein relativ junges Staatengebilde. Interessanterweise ist das ein Gebiet gewesen, auf dem früher ein Slawenstamm, also die Ausdehnung machte etwa den Slawenstamm aus den Redariern. Dazu kommen wir dann aber noch später. So, also die Esperanto-Freunde sind sehr wohl an Geschichte, an Natur, an Sehenswürdigkeiten ihrer unmittelbaren Umgebung interessiert. Denn wir führen sie, natürlich alles in Esperanto, unseren Freunden vor und müssen dann über unsere Geschichte Bescheid wissen. Nicht nur was herunterrasseln, sondern man muss auch sagen, das war so und so. Und dann kommt eine Frage, das stimmt doch gar nicht. Der alte Fritz war doch das und das. Und dann muss ich das bitteschön auch wissen.
Ja, und wir als Esperanto-Freunde zur Pflege unserer Sprache und auch zur Information und zum eigenen Wissen müssen wir auch darauf achten, dass wir kulturell, kann man sagen, im weitesten Sinne allseitig unsere Sprache benutzen, auf allen möglichen Fachgebieten. Und Geschichte und Gegenwart gehören natürlich dazu.
Aber selbstverständlich. Und, ja, und wir haben natürlich auch schon Gartentreffs gemacht und da haben wir erklärt, wie heißen die Gartengeräte, wie heißen die Pflanzen, Sträucher, Bäume im Garten. Alles das gibt es in Esperanto und es ist ganz amüsant, mal zu prüfen, was weiß man, was wissen die anderen. Und, was der Werner sagte, das dient, wenn also jemand da den Auftrag hat, sowas zu erklären, dient in erster Linie demjenigen, der zu erklären hat, seiner Horizonterweiterung. Ganz klar, ist es ganz klar, denn ich muss mich ja damit beschäftigen.
So. Ja, und wir haben auch erlebt, dass wir das an einem Tag, alles Interessante, was es da so gibt, sicher nicht erledigen können. Wir haben nur einige wichtige Gebäude gesehen oder auch das Slavendorf. Wir haben die Kirche besucht mit dem Eine-Welt-Laden und wir waren sogar noch in Hohenzieritz, einem Erinnerungsort an die preußische Königin.
Ja, das ist die Königin Luise. Vor über 200 Jahren war ja die Königin Luise die preußische Königin, hat mit Napoleon verhandelt in Tilsit in Ostpreußen. Das war das letzte Territorium, was Napoleon noch nicht besetzt hatte und hat versucht dort für Preußen, denn Preußen erlitt ja bei Jena und Auerstedt eine ganz schlimme Niederlage, versucht etwas herauszuholen, was natürlich, nicht natürlich, sondern leider nicht gelang. Napoleon war ja nicht nur ein Weltherrscher oder ein Europaherrscher, sondern er war ja auch hinterhältig. Und das war also der Grund nach Hohenzieritz. Das war also ihre, ja, eines ihrer Residenzen außerhalb von Neustrelitz. Und dort ist sie eben gestorben, noch mit jungen Jahren, ich glaube mit 34 Jahren. Und das haben wir dann auch in Esperanto sind da durchgegangen und nun ist ja auf diese Weise mit Hohenzieritz und Königin Luise ja auch Mecklenburg, Strelitz und Preußen miteinander eng verwoben und sie ist ja, so kann man sagen, die beliebteste preußische Königin. Übrigens hieß sie schon damals die Königin der Herzen, das also wurde zuerst für die Königin Luise angewendet. Naja, da haben wir uns also, der Werner sagte das schon, in dem neuen Stadtzentrum von Neustrelitz umgeschaut und da kommen wir ja auch zu diesem Slavendorf. Unsere polnischen Freunde hauptsächlich fragen uns, warum pflegt ihr eigentlich diese Slavendörfer? Das sind doch eigentlich unsere, denn nach polnischer Auffassung sind alle Slaven, die hier in Deutschland gelebt haben, sind alles Polen oder polnische Stämme zumindest. Ja, sagen wir dann. Sowohl Mecklenburg als auch Pommern, aber auch andere Teile von Deutschland sind eindeutig vor 1000 Jahren, vor 700 Jahren hervorgegangen aus einer Bevölkerung der dort ansässigen Slawen verschiedener Stämme und den Deutschen, die dann eingewandert sind aus allen möglichen deutschen Gebieten, die hier gesiedelt haben. Und die haben dann neben den slawischen Dörfern die deutschen Dörfer gegründet. Deswegen gibt es hier Großbünzow und Kleinbünzow und Alt und Neu und immer so die Doppelbezeichnungen. Das wissen oft die Deutschen gar nicht mehr. Das hat damit zu tun, dass hier Parallelgesellschaften, das ist ein modernes Wort, also zwei Völker nebeneinander gelebt haben. Aber sie waren ja beides Christen. Sie waren ja getaufte Christen, auch die Slawen. Die haben natürlich noch heimlich lange ihren alten Göttern nachgehangen und nachgetrauert. Aber sie waren Christen, gehörten zu einem großen Kaiserreich und sind dann nach und nach sind dann die Slawen dann deutsch geworden. Aber ohne Gewalt und ohne Gezeter und ohne Vertreibung und so weiter. Und aus diesem Grunde sind wir stolz auf unsere auch slawische Vergangenheit. Und was auch nicht viele wissen, sowohl die Schweriner als auch die Linie der Strelitzer Herzöge und später Großherzöge ist hervorgegangen aus den slawischen Adligen, die dann im Deutschen Kaiserreich Aufgaben bekamen und die sind praktisch mit ihrem ganzen Volk dann in das Deutsche Reich mal eingetreten.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, und bei unserem Besuch in Hohenzieritz, Gedenkstätte für die Königin Luise, ist mir noch etwas aufgefallen und das habe ich dann sehr intensiv durchgelesen, was ich bis dahin nicht kannte, nämlich gab es dort eine Sondernummer über den Wiederaufbau des des königlichen preußischen Schlosses im Herzen Berlin.
Ja,
das fand ich sehr interessant, das Für und das Wider und wie, warum, mit welchem Inhalt, mit welchen Zielen und welcher Finanzierung, das war sehr interessant für mich. Und das ist zwar ein anderes Thema, das könnte man noch behandeln, vielleicht mal in der Sendung AOL. Das passt hier heute in seinem Umfang nicht her. Und wir werden inzwischen erstmal wieder eine kurze musikalische Pause machen und dann weiter in unseren Themen gehen. Sie hören wieder ein Lied in gesungenen Esperanto. Und diesmal ist dran aus der CD Musico Tutmonda, weltweite Musik, der Titel Mia Juo. Das heißt, Werner?
Mein Genuss.
Gut. So, wir machen weiter, liebe Hörerinnen und Hörer. Und was hast du noch von unserem Verein, Lana?
Wir laden ein zu unserem nächsten Vereinstreffen. Das Septembertreffen, das findet statt am 12. September, das ist ein Mittwoch ab 16 Uhr, in der Gaststätte Uns Eck in Neubrandenburg in der Turmstraße gegenüber der Scheele Apotheke. Und wir haben noch eine folgende Tagesordnung dort ausgearbeitet. Wir berichten über unsere Reisen. Die Esperanto-Freunde sind ja im Sommer besonders viel unterwegs in alle Welt. Und da wird jeder, so gut er kann und so gut er möchte, über seine Esperanto-Reisen berichten oder überhaupt auch über Reisen. Dann werden wir auswerten über die schon erwähnte, über den erwähnten Tagesausflug nach Neustrelitz und Hohenzieritz. Dann machen wir die Terminplanung für 2007 und 2008. Dann werden wir ganz intensiv, das werden wir heute auch noch im Laufe der Sendung machen, unser Wochenendseminar, das wir vom 26. bis zum 28. Oktober in Neubrandenburg haben. Und da möchten wir sehr viel werben, aber da kommen wir noch später dazu, wen wir alles ansprechen. Dann haben wir auch wieder die Wahl vor uns, die werden wir im November durchführen. Und zwar werden alle diejenigen, die schon eine Aufgabe haben im Verein, wieder kandidieren, sodass es eine Wahl gibt, die auf Kontinuität diesmal setzt. Dann werden wir neues internationales Esperanto-Lehrmaterial vorstellen und einiges bringen aus internationalen Esperanto-Zeitschriften. Und wir müssen jetzt immer dazu sagen, Zeitschriften war früher mal alles, was auf Papier war. Heute müssen wir immer sagen, virtuelle und papierne Zeitschriften. Denn die virtuellen sind immer sehr aktuell und sehr zügig. Und dann laden wir ein zu der Radiosendung, die wir dann Mitte des Monats machen. Die wird sein über den Verein Deutsche Sprache und über den Beginn des Esperanto vor 120 Jahren. Hat also zwei Themen. Und Werner, wann ist das genau, die Sendung? Um 16 Uhr
Moment mal, ich glaube, das war am 19. September. Oh. Ja, am 19. September um 16 Uhr.
Ja, 19. September, 16 Uhr, hören Sie mal rein. Das sind die Sendungen, die wir nur für ein oder zwei Themen auswählen. Diesmal kämpfen wir für den Erhalt der deutschen Sprache in Deutschland und in der Welt und erzählen etwas über Esperanto vor 120 Jahren. Wie ging es eigentlich los? Ja, das sind so die Themen des Vereinstreffens 12.09. 16 Uhr in Unseck-Turmstraße.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, nun vielleicht mal, das war etwas über unseren Verein, etwas über den Deutschen Esperanto-Bund, die nächsthöhere Organisation. Die Deutsche Esperanto-Bund ist auch ein e.V., ein gemeinnütziger Verein. Und unsere Verbandszeitschrift heißt dann auch Esperanto Aktuell, die gilt, oder ist das Organ, das gedruckte, für den Deutschen Esperanto-Bund und den Österreichischen Esperanto-Bund. Und auch in diesem Monat ist wieder aus Österreich ein ziemlich umfangreicher Artikel mit drin, auch aus der Schweiz. Aber nun nochmal von mir etwas Aktuelles aus dieser Zeitschrift und etwas, was kennzeichnet ist, wie sich ganz einfache Menschen, Esperanto-Freunde, für unseren Verein einsetzen. Heute mal etwas über Anni Hartwig. Es gibt eine Anni Hartwig Stiftung. Stiftung heißt ja, dass jemand etwas aus seinem Privatvermögen für eine öffentliche Einrichtung zur Verfügung stellt. Und zwar, ja, hat Anni Hartwig in ihrem Testament geschrieben, dass ihr Nachlass, ihr Vermögen dem Deutschen Esperanto-Bund zugutekommt, und zwar in einer Unterstiftung von der bestehenden Stiftung Mondo. Und etwas mal zu Anni Hartwig. Sie wurde 1937 in Bayern geboren, in der Oberpfalz. Und nach dem Ende ihrer Schulzeit arbeitete sie zunächst als Haushälterin, hat dann später als Krankenschwester gearbeitet, hatte eine entsprechende Ausbildung und war 25 Jahre in diesem Beruf tätig. Und da müssen wir schon sagen, es war eine ganz normale, in dem Sinne Arbeiterin, Angestellte, wie viele, viele deutsche Menschen auch, die irgendwann zum Esperanto gekommen ist und dafür sich begeistert hat und hat dann später ihr Vermögen in diesem Verein vermacht. Sie verstarb nämlich schon im Jahr 2005. Und diese Stiftung Mondo, eine Unterstiftung, hat sie gegründet, eine Esperanto-Bürgerstiftung in Höhe von 50.000 Euro. Und diese Erträge sollten benutzt werden, um die internationale Sprache Esperanto bekannter zu machen, hauptsächlich im Schulbereich. Dafür hat sie ihr Leben lang gearbeitet, gespart, und da sie offensichtlich keine anderen Erben hatte, nehme ich jedenfalls an, das ist meine Vermutung, dass dem Esperanto-Bund vermacht. Und so wird auch diese oder unser Anliegen, Esperanto am Leben zu halten, zu verbreiten und zu aktualisieren, durch solche Stiftungen sehr, sehr gut unterstützt.
Ja, und das kann auch eine Ermutigung sein für, man muss ja nicht Esperanto-Freund sein, um dem Esperanto etwas zu stiften oder zu spenden, aber wer da Ambitionen hat, und die gibt es immer wieder, da sind wir gerne bereit, Informationen zu vermitteln, denn wir sind ja zu finden unter dem Telefonbuch in Neubrandenburg, Pfennig oder Levin. Und da kann man uns anrufen oder aber über Internet kann man auch reingeben in das Telefonnetz Esperanto Neu Brandenburg. Da findet man uns und unsere Internetadresse lautet ja www.esperanto-nb.de. Da kann man über uns sehr viel lesen. Ja, lieber Werner, ich hätte noch was zum Esperanto-Landesverband. Mhm. Da ist Folgendes passiert. Ich glaube, wir haben darüber noch nicht gesprochen. Und zwar gibt es ja verschiedene Informationsdienste im Esperanto. Unter anderem das Delegitareto, das Netz der Delegierten, die sich untereinander und füreinander Informationen suchen. Also beispielsweise jemand möchte nach Brandenburg besuchen und fragt, was gibt es bei euch an Sehenswürdigkeiten? Kann man übernachten? Gibt es eine Gaststätte? In dieser Art etwa. Und nun kam auch eine außergewöhnliche Bitte von einem slowenischen Esperanto-Freund. Der hat geschrieben, es gab bei euch in der Nähe, in Pommern, in Anklam, ein Gut und auf diesem Gut war ein slowenischer Kriegsgefangener, der hat dort gearbeitet, wie wir es später feststellten, an verschiedenen Stellen, auch in Friedland und so weiter. Und dieser Mensch lebt noch und er hat dort eine Tochter, ein Töchterchen gezeugt und die ist da selbst geboren 1943. Er selber wurde dann wieder versetzt und konnte seine Töchterchen nicht sehen, aber er weiß, dass es ein Töchterchen war und die ist eben 43 geboren, mitten im Kriege. Kannst du da nicht helfen, das aufzufinden, diese Person? Naja, das hat also der Esperanto-Verband hier bekommen vom der Landesverband Mecklenburg-Vorpommern und hat dann gesucht, was macht man in solch einen Fällen, Werner? Und liebe Hörer, man geht zum Pastor. Der Pastor weiß alles, der hat dicke Bücher, da sind dann Registrierungen drin über Hochzeiten, Taufen und Beerdigungen. Und siehe da, wir wurden auch fündig. Es gab auch andere Quellen. Wir haben also dort etwa 10 Briefe verteilt an verschiedene Personen, von denen wir gehofft hatten oder geahnt haben, dass sie etwas wissen über diese Person, die damals geboren wurde. Und nach relativ kurzer Zeit stellte sich heraus, dass wir die richtige Person gefunden haben, dass wir, natürlich haben wir erstmal behutsam angefragt, wir haben ja ein Anliegen und es ist so und so, sind Sie bereit, mit Ihren Verwandten, die jetzt in Slowenien leben, Verbindung aufzunehmen, denn man kann ja nicht einen Menschen hier überfallen und sagen, so, hallo, hier sind nochmal 120 Verwandte und nun seht mal zu. Sondern wir haben das sehr behutsam alles angepackt, damit auch nichts passiert, weil es ja hier um Emotionen, um Gefühle geht. Aber es klappte alles wunderbar. Und dass der Herr noch am Leben ist, der ist jetzt fast 90 Jahre und auch transportfähig ist, hat der Arzt ihm erlaubt, diese Reise nach Deutschland zu unternehmen. Das ist eine ganze Strecke, über 1250 Kilometer. Und er ist auch sehr rüstig, also angekommen, hat sein Töchterchen endlich umarmen können, hat auch die gesamte Familie der Tochter kennengelernt. Er wurde hingefahren in die Orte oder in einen Teil der Orte, in denen er Zwangsarbeit verrichtet hatte. Ein riesiges Gutsdorf damals, Jasedo, das gehörte zur Familie derer von Bismarck. Das war also eine Reise, die er geführt hat. Und sie waren auch Gäste in Neubrandenburg und im Garten in Pragsdorf in der Nähe. Dort haben sie also auch Rast gemacht auf ihrer während ihres Hierseins und dann sind sie später weitergefahren, wieder zurück nach Slowenien. Ja, übrigens, da kam eine ganze Familie, nicht nur der alte Herr, sondern er brachte auch seine ganze Familie mit. Die saßen alle in einem großen Kleinbus, also ein großer Kleinbus ist Quatsch, aber in einem Kleinbus und waren also alle dann hier anmarschiert. Ja, das war ein sehr bewegendes Treffen und es hat was mit Esperanto zu tun, denn ohne Esperanto wäre da gar nichts gelaufen, denn sie haben beide Seiten versucht, nach dem Kriege über das Rote Kreuz Verbindung aufzunehmen, die sind dann aber alle negativ geschieden worden, sodass sie sich dann einfach damit abgefunden hatten. Ja, ich nehme an, die Regie will Musik machen.
Ja, so ist es, liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen wieder eine kleine Pause und wir haben schon lange genug geredet, wieder ein Lied in Esperanto.
Mi estis
Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist die Esperanto-Welle auf MB Radio 88,0 mit unserer Sendung über unseren örtlichen Verein, den Landesverband, den Deutschen Esperanto-Bund und weltweite Informationen. Unser Landesverband LAMA besteht im Wesentlichen oder ist die ganzlose Dachorganisation für die im Land Mecklenburg-Vorpommern existierenden Esperanto-Gruppen. Das finden Sie auch auf unserer Startseite im Weltnetz unter www.neubrandenburg-nb.de und dort finden Sie auch unter LAMA die Adressen der Gruppen in Schwerin, in Stralsund, in Neubrandenburg und auch in Prenzlau. Die beiden Ortsgruppen in Prenzlau und Stralsund haben keine direkte Startseite, sondern dort nur die Adressen angegeben, während Schwerin und Neubrandenburg sehr gute Startseiten haben. Die Schweriner Startseite hat eine sehr hervorragende Aufmachung, dank unseres Esperanto-Freunds Ralf Kuse, ne?
Ja.
Ja. Und dagegen ist die Neubrandenburger Seite sehr vielseitig und informativ. Über die Neubrandenburger Seite kommt man in diverse Richtungen in das Esperanto-Land.
Sag bitte nochmal die Adresse im Weltnetz.
Ja, im Weltnetz www.neubrandenburg.
www.esperanto.
Ach, Entschuldigung, das war falsch.
Ja
www.esperanto-nb. Ich musste mich nochmal entschuldigen, das war zu Anfang schon falsch. Ne?
Ja.
Ich bin da nicht so exakt, ich brabbeliere drauf los und dann passieren natürlich solche Fehler.
Ja, die Hörer, die merken das ja sofort.
Ja, klar. Und Werner, du hast auch noch eine Information zum LAMA, zum...
Ja, der Landesverband Mecklenburg-Vorpommern, der lädt ein nach Neubrandenburg. Das letzte volle Wochenende im Oktober. In diesem Jahr ist das der 26. bis 28. Oktober, ein Freitagabend bis Sonntagmittag. Da machen wir ein sogenanntes Esperanto-Wochenendseminar. Das ist aber nicht so streng und nicht so inhaltsreich, wie man unter dem Namen sich das vorstellen könnte, sondern wir arbeiten dort in ein, zwei oder drei Gruppen, je nach Situation, für Anfänger, Fortgeschrittene und Konversationen. Und da wird frei miteinander umgegangen. Es geht um die Erlernung, Festigung der Sprache, des gesprochenen Wortes. Und die Gruppen werden absichtlich immer sehr klein gehalten, damit auch jeder sehr oft und sehr lange dort in die aktive Phase des Seminars kommt. Und dazu laden wir also ein. Die Ärzte haben, so habe ich das in meiner Krankenkassenzeitschrift gelesen, empfehlen dringend den Menschen, die nicht mehr am Arbeitsprozess stehen, sich möglichst auch mit Sprachen zu beschäftigen. Und liebe Hörer und Hörer im Bereich Neubrandenburg, die Sie uns jetzt direkt hören, wer also nicht mehr im Arbeitsprozess ist, sei es aus Schicksalsgründen der Arbeitslosigkeit oder aus Gründen des Alters, dass man in die Rente kommt, manch einer hat ja das Glück, so alt zu werden, die sind alle ganz herzlich eingeladen, sich bei uns zu melden, teilzunehmen an diesem Seminar, mal hineinzuschnuppern in das Esperanto, und wir werden sie nicht gleich verpflichten, irgendwo Mitglieder zu werden, sondern dass sie das sich mal anhören, mal anschauen. Melden Sie sich bei uns. Wir haben ja die Internetadresse ja gerade gesagt. Im Telefon unter Werner Lawin oder Werner Pfennig kann man uns herausfinden und sich anmelden. Auch über Anrufbeantworter ist das möglich. Dann rufen wir natürlich auch die Jugend auf, die Schüler, Studenten. Wir haben eine Fachhochschule in Neubrandenburg und die Vereine. Auch Sie können uns einladen zu Gesprächen über Esperanto. Wir kommen dorthin zu Ihnen, und sprechen mit Ihnen über das Problem Esperanto, auch wenn es für einige absonderlich erscheint, dass wir nun in der Welt des amerikanischen Englisch nur mit Esperanto dort anmarschieren. Nein, Esperanto hat und hat immer noch seine Berechtigung und es ist eben eine Sprache, die sich zu lernen lohnt, aus den verschiedensten Gründen. Also wenn Sie nur etwas über Esperanto mal eine halbe Stunde oder eine Stunde hören möchten, kommen Sie zu uns telefonisch, schriftlich oder über Internet, da finden Sie uns und wir werden uns dann mit Ihnen ins Benehmen setzen. Das ist also ein genereller Aufruf, sich diesem Seminar anzuschließen oder aber ganz allgemein sich mit uns mal ins Benehmen zu setzen, um uns mal zu sehen, zu hören und zu erleben. Ja, Werner, soweit erstmal zum Wochenendseminar.
Ja, ich habe noch wieder die nächste Information zu unserer Fachzeitschrift, der Deutsche Esperanto-Bund herausgibt. Und da ist in der letzten Nummer etwas über ein Rededuell zu lesen. Und zwar unter der Überschrift Esperanto bei Rededuell. Sprachenvielfalt in Europa, Kulturgut oder Luxus? Dieses Duell fand in Berlin statt. Initiator war die Europa-Union. Ich glaube, das ist eine Europapartei, ne?
Nein, die Europa-Union ist eine Organisation überparteilich.
Ach, überparteilich.
Die eben sich mit dem Europagedanken beschäftigt.
Ja, dieses Rededuell fand im Sommer, im Juni statt. Und eingeladen waren drei Persönlichkeiten, die aus der verschiedensten Sicht dieses Thema, die ihre Meinung zu diesem Thema sagen wollten, nämlich jeder in eine andere Richtung, von denen man wusste, zum Beispiel ein Jochen Richter stand für den Status der Vielsprachigkeit, Norbert Walter, ein Mann aus dem Bankwesen, für Englisch als Verkehrssprache und Rudolf Fischer für Esperanto und zusätzlichen Erhalt der Vielsprachigkeit. Dieser zweite Teil, Erhalt der Vielsprachigkeit, ist natürlich bei den wie das nachher sich später herausstellte, nicht so gut angekommen. Man hat nur das Wort Esperanto gehört. Und dieses Rededuell hat natürlich nicht diese weltliche oder europäische Bedeutung, sondern hier wurde mal die verschiedensten Meinungsrichtungen, die es, kann man sagen, in Europa gibt für die Anwendung oder gegen die Anwendung des Esperanto, wurden hier mal in einer öffentlichen Sitzung oder einer öffentlichen Beratung in einem Duell zur Sprache gebracht. Und zwar, was habe ich denn hier noch an?
Ja, interessant ist ja, dass Esperanto dabei gewesen ist. Ja. Normalerweise ist das ja nicht so, dass man sagt, also wir wollen in Europa einmal die Vielsprachigkeit oder nur eine Sprache oder noch die Alternative Esperanto. Schon allein der Fakt, dass man den Vorsitzenden des Esperanto-Bundes eingeladen hat, das ist schon eine Sensation. Und er schreibt in seinem Artikel, soweit ich das gelesen habe, auch, dass er nun erwartet hatte, dass die üblichen dümmlichen Argumente kommen. Naja, Esperanto wollte mal und hat aber nicht geschafft und außerdem ist er nun Englisch und so weiter und so weiter. Ganz im Gegenteil, man hat sich sehr sachlich, sehr vernünftig mit dem Für und Wider, und es gibt ja eine Menge gegen Esperanto zu sagen, so ist das ja nicht, dass wir nun die Weltformel erfunden haben, aber wir sind eben eine Meinung unter vielen.
Ja, und es hat auch vor oder zu Beginn der Veranstaltung und zum Schluss der Veranstaltung mal so eine kurze Probeabstimmung gegeben der Anwesenden. Das war natürlich ein ausgesuchter Personenkreis, nicht Querschnitt durch die Bevölkerung. Wer ist denn für welche Variante, und da kam so ein annähernder Gleichstand zustande. Ne?
Ja, für Esperanto oder für Englisch.
Oder für Englisch oder die Vielsprachigkeit.
Ja, das ist interessant.
Ja. Aber das würde hier zu weit führen, nochmal die ausführliche Meinung von Herrn Rudolf Fischer, unserem Verbandsvorsitzenden, das könnte man in einer anderen Sendung nochmal weiter ausführen.
Ja. Interessant ist auch die Meinung eines Bankdirektors, Professor Dr. Walter, Deutsche Bank. Er sagte, eine Diskussion über die Sprachen in Europa ist nicht notwendig. Ich bin aus den USA. Punkt.
Ja.
Das heißt also, was wollte er überhaupt? Englisch ist die Sprache Nummer 1, das US-amerikanische Englisch. Und damit ist jede Diskussion eigentlich überflüssig. Was ihr da noch vorhabt, das ist mal ganz schön sich anzuhören. Aber ich bin aus den USA. Punkt. So war seine Diskussion.
Liebe Hörerinnen und Hörer, genug der Worte für die nächsten 2 Minuten. Gibt's wieder eine Pausenmusik. Wir machen weiter in unserem Text Informationen zu und über Esperanto in unserem Land, in der Bundesrepublik und in Europa. Lana, was hast du als nächstes Thema so vorgesehen? Interessante Sache aus Europa vielleicht?
Ja, etwas Interessantes aus Österreich. Es ist ein bisschen lustig und warum sollen wir nicht auch bei Esperanto, ist ja nicht meine Hobby, ernst, mal was Lustiges bringen. Ein Esperanto-Freund hat Österreich besucht, das ist ja südlich von Deutschland, Austria auf Esperanto, und er stößt in dem schönen kleinen Ort Ehrwald auf eine große Veranstaltung, die sich da nennt Esperanto-Kulturfest. Und er kennt das nicht, er ist im Esperanto gut bewandert, muss man dazu sagen, hat aber von diesem Fest noch nie etwas gehört. Und nun muss man den Hörern sagen, das Wort Esperanto ist nicht patentiert. Ein jeder hat das Recht, das Wort für sich und seine Ziele zu gebrauchen. Und das passiert immer wieder. Es gibt Esperanto-Freundeskreis als eine kleine Kapelle. Es gibt Esperanto-Armbanduhren und so weiter. Und nun auf einmal ein Esperanto-Kulturfest. Und da dieser Mensch, dieser Esperanto-Freund ja sehr engagiert ist in Deutschland, hat er sich durchgefragt bis zum Bürgermeister des Ortes und hat dann ihn interviewt und gefragt, wieso kommt ihr darauf, das Esperanto-Kulturfest zu nennen? Denn ich sehe sonst kaum was in Esperanto geschrieben. Der Bürgermeister sagte, ja, wir sind darauf gekommen, weil unter dem Wort Esperanto, Sie wissen also genau, was Esperanto ist, verbirgt sich, oder wir und viele Leute verstehen darunter, Gleichberechtigung der Sprachen und Kulturen. Außerdem hört sich das sehr gut an. Und wir nennen das Esperanto-Kulturfest, um damit zu manifestieren, dass unser kleiner Ort und alle Menschen, die darin wohnen und die auch mitfeiern, absolut für die Gleichberechtigung der Sprachen und Kulturen sind. Und wir wollen damit ja eben etwas sagen. Und das finde ich so eine schöne Werbung, mal so am Rande, dass also mit Esperanto geworben wird, ohne dass das direkt mit der Esperanto-Bewegung etwas zu tun hat. Nebenbei gesagt gibt es in Fulda ein ganz neues, schickes, teures Hotel. Fulda ist in Hessen, in der Nähe der Grenze zu Thüringen. Und in Fulda sitzt auch ein Kardinal, sitzt da auch von den katholischen Menschen. Ja, und in Fulda gibt es ein Esperanto-Hotel. mit einem riesen Schriftzug und mit einer riesen Aufmachung hat direkt mit Esperanto auch nichts zu tun. Aber wie ich eingangs sagte, das Wort kann jeder verwenden und wir sind auch nicht dagegen, dass da irgendwo was mit Esperanto steht. Das hängt aber damit zusammen, dass zufällig dieses Hotel Esperanto in einer Esperanto-Straße steht oder neu gebaut worden ist. So, das könnte man unendlich weiter fortsetzen, reicht erst einmal. Werner, hast du noch weitere Dinge?
Ja, ich kann noch einen interessanten Beitrag hier mal kurz nennen, auch aus unserer Verbandszeitschrift Esperanto Aktuell, aber auch im Rahmen des Esperanto-Weltbundes, weil es ja ein anderes Land ist als Deutschland, zwar in Europa, wie Österreich, mit denen wir ja sprachlich verbunden sind, so ist es auch in der Schweiz. Auch in der Schweiz gibt es Esperanto-Vereine und Esperanto-Freunde, die sich ausführlich mit unserer internationalen Sprache beschäftigen. Und einer von ihnen ist Andreas Künzli. Er wird deshalb vorgestellt, weil er sozusagen eine Schweizer Enzyklopädie über Klansprachen zusammengetragen hat und veröffentlicht hat. Er hat mehrere Jahre daran gearbeitet und zu den Klansprachen gehört ja auch die berühmteste und weitentwickelste Plansprache Esperanto, die ja nicht nur Projekt, sondern fertige Sprache ist. Er ist 1962 geboren, der Esperanto-Freund Künzli, hat studiert Slawistik an der osteuropäischen und überosteuropäische Geschichte und Völkerrecht an der Universität in Zürich. Er hat 1992 den Abschluss geschafft mit einer Arbeit über die Geschichte der Interlinguistik und des Esperanto im Zarenreich und in der Sowjetunion. Also ein sehr mit unserer Sprache verbundenes Thema. Und er arbeitet dann oder hat sich weitergebildet durch Reisen nach Osteuropa und in der Wirtschaftsinformatik und hat jetzt als aktiver Esperantist seit 1979 in den verschiedenen Funktionen gearbeitet und zum Schluss ein Schweizer Plansprachenlexikon erarbeitet, das sehr umfangreich ist. Und das wollten wir mal hier mal erwähnen zur Ehrung des Esperanto-Freundes Andreas Künzli.
Ja, das ist etwas ganz Tolles und Einmaliges. Ein Lexikon über alle Themen, Plansprache und Schweiz, muss man ja dazu sagen. Aber sie greift dann natürlich auch in andere Länder ein, weil ja Schweiz nicht isoliert ist, auch wenn es nicht in der EU ist und nicht in der UNO ist. Aber die Schweiz ist ja doch ein recht weltoffenes Land. Und alles hat er zusammengetragen in vielen Jahren über Plansprachen. Und das ist 99% Esperanto, aber eben es gab auch andere in der Schweiz. Und er hat das sehr, sehr akribisch gemacht, wie viele Organisationen und was Esperanto hat und welche Personen aus der Schweiz dort mitgewirkt haben. Und es ist ein recht beachtliches, dickes Buch entstanden. Das sollte erstmal ein Aufsatz werden. Und er hat sich dann reingekniet und ich weiß nicht, wie viele Seiten sind das?
Ach, es ist sehr umfangreich geworden.
Über 1000 Seiten.
Naja, ich glaube 1100 und noch ein paar Seiten.
Ja, also ein recht beachtlicher Wälzer.
1129 Seiten.
So. Nein, haben wir es raus. Also ein sehr dickes Buch. Ich weiß gar nicht, in welcher Sprache das geschrieben ist. In Deutsch wahrscheinlich.
Das kann ich nicht sagen.
Der Titel ist in Esperanto. Das Buch ist also in Esperanto geschrieben. Mhm. Ist also für den weltweiten Vertrieb vorgesehen. Und er wird damit einen Meilenstein setzen. Und ich hoffe, dass seine Amtskollegen oder ähnlich gelagerte Wissenschaftler sich mal mit einer Enzyklopädie Plansprachen in Deutschland beschäftigen. Damit können wir sagen, Werner, dass wir mal eine Zeit lang Mitglied einer Kommission waren, die sich mit der Aufarbeitung der DDR Geschichte und Esperanto beschäftigt hat. Das war also nicht die GOG-Behörde im Esperanto, sondern wir haben im Gegenteil alles zusammengetragen auf dem Gebiet, also auf dem Territorium der DDR, was damit mit Esperanto zu tun hatte.
Ja, ich bin ja der Meinung, dass von Herrn Dr. Detlef Blanke schon so viele Veröffentlichungen erschienen sind, dass über das Thema Plansprachen, wenn auch nicht ausdrücklich in Deutschland, so doch in Europa, schon eigentlich aus meiner Sicht etwas erschienen ist.
Ja.
Dort kann man sicher so dazu einige Themen finden.
Das findet man in seinen Büchern unbedingt, wobei man wissen muss, er ist Interlinguist, Esperantologe und nicht so sehr Geschichtsprofessor, aber er hat in seinen verschiedenen Werken sehr ausführlich auch über die Esperanto-Bewegung geschrieben. Und wir wissen alle, was man nicht aufschreibt, geht verloren, weil die Wissensträger, die lebendigen Wissensträger dann irgendwann dem biologischen Kreislauf doch unterworfen sind. Und was sie nicht schriftlich hinterlassen und nicht veröffentlichen, geht verloren. Und wenn ich das so eindringlich sage, das haben wir miterlebt, Werner, in dieser Zeit, wo wir eben sagen mussten, an der Stelle können wir nicht weitermachen, weil das Material nicht da ist.
Mhm.
Weil wir haben es nach Bezirken ja aufgeteilt, weil Karl Marstadt nicht zugearbeitet hat oder weil der Bezirk Cottbus nicht. Und ich weiß nicht, was da alles war. Und wie ist das mit Ost- und West-Berlin? Nicht? Denn Ost-Berlin war ja Teil der DDR, West-Berlin war Teil der Bundesrepublik.
Ja, und da sind wir ja mal an einer Stelle sehr überrascht worden in dieser Arbeitsgruppe, als wir festgestellt haben, wie penibel die Bundesrepublik Deutschland doch in manchen Punkten ist, wie eben Deutsche sind, so gründlich. Wir dachten erst, nach der Wende wäre eine Beschlagnahme aller Archive oder Bestände der Parteien und Massenorganisationen erfolgt. Das ist schon richtig so, aber warum? Die supergenaue BRD hat nämlich das ganze Material archivmäßig aufbereitet, registriert und gesammelt und geordnet.
Ja.
Das war eine Überraschung für uns. Und das, da könnten wir mal den Namen sagen, wenn jemand etwas sucht, dann gibt es eine Stiftung Sapmor, in dem sind alle diese Materialien der DDR gesammelt und archiviert.
Ja, einerseits sind wir sehr dankbar, dass es diese Bundesstiftung gibt.
Mhm.
Die gehört nämlich dem Bund,
dem
deutschen Land. Wir haben ja in einem Husarenstreich damals alle DDR-Materialien weggeschafft und haben sie alle in irgendeinem Raum aufbewahrt, um sie zu retten. Hinterher waren wir froh, dass wir sie übergeben konnten an diese Bundesstiftung, weil wir erst dachten, sie wollen damit irgendwie nur...
Es soll alles verschwinden.
Soll es verschwinden.
Ja.
Und
das war aber nicht
dann haben wir gewusst, natürlich, solange man wir als Esperanto-Bewegung, Ex-Bewegung der DDR, den Daumen drauf haben, da ist das noch gerettet. Nein, das war ein Irrtum. Da haben wir uns da korrigieren müssen im Laufe der Jahre. Und wir sind jetzt dankbar, dass alles dem Deutschen Bund, der Bundesrepublik gehört.
Viel geredet, viel gesprochen und wieder eine Pause mit Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, auf MG Radio Treff 88,0 hören Sie eine Sendung der Redaktionsgruppe Esperanto Welle. Wir sind bei Informationen aus Deutschland und aus aller Welt und es passieren oder Aktivitäten gibt es hier nicht nur in Europa, sondern Asien ist groß. In Asien gibt es auch Esperanto und nicht nur in großen Ländern, so wie in China oder Japan, sondern auch in kleineren. Das zeigt Folgendes. Wir haben eine Meldung in unserer Fachzeitschrift aus oder über ein Himalaya-Treffen. Dieses Himalaya-Treffen findet sonst alle 2 Jahre statt, aber wegen des Asien-Kongresses im Jahr 2008 wurde das Himalaya-Treffen aus 2007 vorgezogen. Es fand in Nepal statt und es nahmen dort 14 Japaner, 14 Nepalesen, die Hälfte davon Jugendliche, ein Australier, 3 Deutsche und 3 Fremdenführer der Tamang teil. Diese Tamang ist ein ethnisches Volk in Nepal mit einer eigenen Sprache und einer ähnlichen Kultur wie die Tibetaner. Und dieses Himalaya-Treffen besteht hauptsächlich dadurch, dass Esperanto-Freunde gemeinsame geführte Wanderungen in diesen Gegenden, in diesen bergigen Gegenden vornehmen, wo es keine Hotels gibt, wo es nur Wege der Einheimischen gibt durch das Gebirge von Dorf zu Dorf. Und diese Teilnehmer des Himalaya-Treffens haben dann auch bei den Bewohnern in den Bergdörfern übernachtet und so dort die heimische Kultur, besser gesagt die Lebensweise der Eingeborenen, wie man kann man sagen, der dort beheimateten Menschen kennengelernt, direkt an ihrem Herdfeuer mit im Raum gesessen, meistens das ja ein- oder zweiraumräumige Gebäude.
Sie waren also nicht in Hotels eingesperrt mit europäischem Niveau?
Nein.
Das ist richtig.
Sie mussten sich also als Esperanto-Freunde, als sozusagen humane Internationalisten eben dorthin dem oder dort in den Bergen der jeweiligen Kultur und den Lebensbedingungen anpassen, um dort etwas zu erleben. Sie sind also jedes Mal durch mehrere Dörfer gewandert und bei jedem Treffen, es war jetzt schon einige, oder eine Frau, nämlich eine Esperanto-Freundin Ursula Kölsch, war schon das 3. Mal dabei, hat hier berichtet und diese Gegend bereist und hat dort die verschiedensten Völkergruppen zum Teil mit unterschiedlichen Sprachen kennengelernt.
Na, das ist ja toll. Also das ist Esperanto pur.
Ja.
Denn der Werner hat über eine kleine Veranstaltung gesprochen, über Nepal, über Esperanto in Nepal. Es gibt natürlich in allen umliegenden Ländern dort auch Esperanto. Interessanterweise hat der jetzige chinesische Präsident eindeutig gesagt, also von China, nicht von Nepal, von China, Leute, lernt auch Esperanto. Ihr sollt das Großchinesisch, ich weiß gar nicht, wie das sich genau nennt, das müsst ihr lernen, aber auch Esperanto, denn das ist die einzige wirkliche internationale Sprache, die euch die Gleichberechtigung garantiert. Du suchst jetzt bestimmt das Wort für das offizielle China, also diese,
nein, ich habe
das Mandarin, sagt der Deutsche.
Kurz, weil du gerade China erwähnst, noch eine ganz kurze Sensation, 1 Minute aus China.
Na los.
Es gibt in China, in den Großstädten und in anderen Städten auch Universitäten. Und hier mal eine Universität in China in, wie heißt es noch, in Shenyang. Shenyang ist eine Großstadt im Nordosten Chinas. Sie hat ungefähr 3,5 Millionen Einwohner.
Das ist eine kleine Stadt mit 3,5.
Naja, es gibt nur, glaube ich, in China 3 Städte in dieser Größenordnung.
Ja.
3,5 ist von diesen 3 die kleinste.
Mhm.
Dort gibt es auch eine große Universität. Für uns ist das unvorstellbar. Aber für uns auch eine Sensation. Dort haben in diesem Jahr bei Studienbeginn im Frühjahr 600 Studenten an Esperanto-Kursen teilgenommen. Und sie machen das offiziell als Universitätsvorlesungen, wenn sie dieses Examen dazu durchlaufen und es bestehen, bekommen sie 2 Studienpunkte. Dort werden anscheinend die Bewertung geht dort nach Punkten und das fand ich eine Sensation.
Das ist ganz toll, ja.
600 Chinesen, von denen keiner abgesprungen ist.
Ja, und das müssen wir auch empfehlen, nicht? Das ist ja etwas ganz Tolles. So, liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen langsam zum Ende unserer Originalsendung. Wir hatten vorgesehen einen Punkt, etta curso, kleiner Kursus. Ich will aber das nutzen, um mal ein neues Lehrmaterial vorzustellen. Das kommt von einem Slowaken, der heißt Stano Marček. Ist nebenbei gesagt auch der Redakteur einer internationalen Zeitschrift. Und er hat ein Material entworfen, nein, fertiggestellt, das jetzt nach und nach in allen wichtigen großen Sprachen herauskommt. Ich habe dieses Buch schon gesehen im Original nur in Esperanto, in Polnisch und in Chinesisch. Es kommt aber auch in Russisch, in Arabisch, in Englisch und so weiter, in, vor allen Dingen in Spanisch heraus. Und das Interessante an diesem Buch ist, dass es erst einmal in der sogenannten Recta Metodo, also die direkte Methode ist, wo man also nur Esperanto spricht. Und eine ganz tolle Bebilderung des Buches, das ist ja heute bei Lehrbüchern sowieso üblich. Und es gibt dabei noch ein, ja wie soll ich sagen, La Voce, also die mit Stimmen, damit also die gesamten Texte können auf eine CD nachgesprochen werden oder erstmal angehört und dann nachgesprochen werden. Und eine zweite CD beinhaltet alle Zeichnungen, die nicht im Buch sind, sondern mit deren Hilfe man die Kurse dann durchführt. Also ganz toll, ein neues Lehrmaterial, inzwischen anerkannt von den verschiedensten Esperanto-Verbänden in der Welt und auch vom Esperanto-Weltbund. Und es soll die derzeitige Standardausgabe sein für diese Methode, die direkte Methode, wo man also nur in Esperanto Unterricht vermittelt. Wenn ich sagte, auch in anderen Sprachen, damit ist gemeint, dass die Erläuterung für den Unterrichtenden dann in den Nationalsprachen noch ist. Ja, das mal so als Eta Cursa. Wie viel Zeit bleibt uns noch?
Ach, es sind höchstens noch 30 Sekunden und dann muss ich schon mit dem Schluss beginnen.
Ja.
Also können wir eigentlich schon anfangen.
Dann können wir schon anfangen. Ja, sonst wollte ich noch eine andere Sache empfehlen. Ja. Es gibt vom Deutschen Esperanto-Bund noch Esperanto elektronisch. Das ist also eine CD-ROM, die Filme, die Musik, die Informationen erhält. Auch in verschiedenen Sprachen übrigens, auch vom Deutschen Esperanto-Bund vertrieben. Und da ist drin Computerprogramme in Esperanto-Spiele, auf Esperanto-Musik, Fotos von Veranstaltungen, Lernmaterial, was es so gibt, Zeitschriften, Bücher und so weiter und so weiter. Also sozusagen ein riesen Flugblatt auf über Esperanto, auf und über Esperanto, was auch in deutscher Sprache hier angeklickt werden kann.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sana und Sana vom Esperanto-Verein Neubrandenburg kommen jetzt zum Ende unserer Sendung Esperanto-Welle auf NB Radio Treff 88,0. Wir wiederholen diese Sendung am 9.9. um 17 Uhr und unsere nächste Sendung ist geplant für den 19.9. 16 Uhr. Verantwortlich für diese Sendung Esperanto Welle war Werner Levin.
Nur la veron.